Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Der letzte Grand Slam des Jahres steht bevor. Die US Open beginnen am kommenden Wochenende. Die Auslosung für Damen und Herren ist erfolgt. Und wie ihr das kennt, werden wir jetzt in den nächsten Minuten, vielleicht auch nächsten Stunden, das werden wir dann sehen, ein bisschen vorausblicken auf New York 2026. Und das machen wir natürlich wie gewohnt mit unserer Verstärkung. Die Legende der Sandplatzgötter. Hallo Schwelli.
Hallo ihr drei, ich freue mich.
Genauso freut sich sicherlich auch Henrike. Hallo Henrike.
Absolut, hallo.
Und ebenso motiviert ist Tobi. Hallo.
Auf jeden Fall, hallo.
Und ich würde sagen, aufgrund der vielen Fragezeichen, die wir ja sonst eigentlich vorher immer oder früher zumindest mal bei den Damen-Draws hatten vor so einem Turnier, würde ich dann aber doch lieber mal in diesem Jahr mit den Männern beginnen. Denn die Fragezeichen, Henrike, sind in diesem Jahr irgendwie genauso groß, wenn wir uns darüber Gedanken machen müssen, wer könnte jetzt eigentlich dieses Turnier am Ende gewinnen. Da werden wir uns gleich durcharbeiten. Aber um uns so ein bisschen ranzutasten, der Draw im Allgemeinen, wenn du jetzt so drauf guckst, hat da auch noch nicht so wirklich eine Tendenz.
Nö, kann man zumindest aus meinen Augen nicht sagen. Es ist bei den Herren wirklich so, zumindest für mich, so dieses typische Gefühl, wie es häufiger bei den Damen vorkommt. Ne? Viele Möglichkeiten, keine klare Richtung. Dafür finde ich, ist es auch ziemlich gut verteilt. Aber ganz ehrlich, kann ja auch mal den Reiz ausmachen, dass man sagt, ja, gehe ich mal rein und schaue, wie sich das so entwickelt. Ich finde, das ist aber auch so ein bisschen so ein Motiv dieses Jahr. Also wenn ich an unsere anderen Grand Slam Vorschaus denke, habe ich das Gefühl, dass auch dieses Jahr bei den Herren es häufiger vorkam, dass wir gesagt haben, es ist nicht mehr so sicher wie früher, auch Umstände halber. Insofern würde ich mal sagen, schauen wir einfach, was passiert. Alexander Zverev ist ja an der 1 gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das erste Mal ist, dass er bei einem Grand Slam an der 1 gesetzt ist.
Es ist es, ja.
Ja, es ist zumindest das erste Mal, dass bei den US Open ein Herr an der 1 gesetzt ist, der vorher nicht selbst Weltranglisten-Erster war. Das habe ich noch gelesen. Da sind wir wieder im Thema Statistiken. Man muss nur tief genug graben, um eine zu finden. Aber das ist sicherlich etwas, was dann wahrscheinlich aus deutscher Sicht spannend ist, mal zu gucken, wie er das jetzt annimmt, auch mit seiner Leistung in den letzten Wochen. Und dann natürlich das große Fragezeichen Alcaraz. Und die beiden bilden nun mal die Klammer für dieses Event. Schauen wir mal, was dann in 2 Wochen am Ende rauskommt. Wahrscheinlich sitzen wir dann gelangweilt da, weil doch wieder sich die 2 durchgesetzt haben. I don't know. Ich bin gespannt.
Herr Schwelli, fangen wir vielleicht dann sogar auch mit dem Topgesetzten an, Alexander Zverev. Was glaubst du denn, in welchem Zustand werden wir ihn sehen, wenn er in der 3. Runde auf Jannik Hanfmann treffen wird?
Oh, du greifst aber jetzt schon weit vor. Also erstmal hoffe ich natürlich, dass beide diese 3. Runde erreichen, würde ich mir wünschen. Ich habe mir so dieses Viertel von Alexander Zverev angeguckt und muss sagen, grundsätzlich, was so den Verlauf angeht, finde ich, hat das jetzt wirklich nicht so schlecht getroffen mit der Auslosung, wenn man überlegt, was so die Alternativen wären. Vor der 3. Runde kommt allerdings die 2. Runde und vor allen Dingen die 1. Runde und da spielt er gegen Lorenzo Sonego. Und das muss ich sagen, ja, also klar ist er da Favorit und Sonego ist jetzt auch nicht mehr der Sonego von vor ein paar Jahren, was die Ergebnisse angeht. Ich glaube, er ist so Richtung 90 oder so in der Welt im Moment. Aber das ist halt ein Spieler, bei dem ich finde, dass er so in den ersten Runden beim Slam gerne mal richtig heiß läuft und ein gutes Match abliefert. Und da ich im Moment nicht so richtig weiß, wie Zverev in Form ist, nach Wimbledon hat es dann nicht so viele Matches gegeben, wo ich das hätte sehen können. Beziehungsweise ist klar geworden, dass er zumindest auf amerikanischen Hartplätzen oder auf nordamerikanischen Hartplätzen bisher nicht so in super Topform war. Da bin ich ein bisschen kribbelig.
Ja, da können wir, glaube ich, sogar Carlos Alcaraz direkt so ein bisschen mit reinnehmen, Tobi, denn Schwelli hat ihn gerade erwähnt. Der kommt jetzt seit April wieder zurück auf die Tour, hat ja sein Comeback immer so ein bisschen verschoben, weil er das Handgelenk noch weiter schonen wollte. Schwelli hat es gerade gesagt, Alexander Zverev kann man die Form schwer lesen. Bei Carlos Alcaraz gehen wir im Grunde ja eigentlich auch einen Blindflug komplett rein, genau wie er wahrscheinlich sogar selbst.
Ja, total. Also insofern würde ich an der Stelle vielleicht sogar auch Henrike widersprechen wollen, was ich sehr ungern tue, aber ich fand schon, dass bei den ersten drei Grand Slams, wie auch immer sie am Ende ausgegangen sind, wir trotzdem etwas klarer und ja, zielgerichteter auf ein, zwei Namen draufgegangen sind. Also ich erinnere beispielsweise Roland Garros, ja klar, Sinner gewinnt es. Es kam dann am Ende anders, aber das Feld, da hat nun keiner mit rechnen können, war vorher für mich schon klarer abgesteckt. Genauso in Wimbledon, auch bei den Australian Open, während diesmal, und wir haben jetzt zwei hier genannt mit Zverev und Alcaraz, wir wirklich, und da gebe ich dann Henrike wieder recht, vor einer Auslosung vom Feld stehen, was so ziemlich alles offen hält. Wenn man sich die beiden anschaut, dann kann man schon sagen, ja, Alexander Zverev ist in seinem Viertel sicherlich in einer Spielerschar gelandet, wo jetzt in den letzten Wochen, wenn überhaupt, ich sage das jetzt ein bisschen schwarz-weiß, einer rausgeragt hat, dann war es Rafael Jodar. Im Sinne von Informspieler, auf den könnte er hier aber frühestens im Viertelfinale treffen. Alle anderen sind so ein bisschen wischiwaschi von den üblichen Verdächtigen für so Grand Slam-Überraschungen, mal abgesehen, dass ein Moutet in der ersten Runde vielleicht gegen Sweeney gewinnt und in der zweiten dann irgendjemanden ärgert oder so. Aber da hat es der Alex Zverev sicherlich gut erwischt, während in Carlos Alcaraz totale Fragezeichen. Manch einer auf Insta und Twitter munkelt ja auch noch, dass er gegebenenfalls noch rausziehen könnte, weil das bisher alles nicht so überzeugend war. Aber gehen wir mal von aus, dass er spielt. Dann ist er in einem Viertel gelandet, wo wir durchaus dann doch zwei, drei Spieler finden, die durchaus besser in Form sind. Ben Shelton als jemand, der gerade einen Tausender gewonnen hat. Arthur Fis, der einen Tausender gewonnen hat. Und auch ein Tommy Paul hat sicherlich mit ganz guten Leistungen aufgewartet. Also die beiden Topgesetzten im Vergleich, muss man klar sagen, mehr Ausrufezeichen hinter Zverev, mehr Fragezeichen hinter Alcaraz.
Was, finde ich, für Carlos Alcaraz so ein bisschen sprechen könnte, ist, dass er zumindest jetzt aus meiner Sicht die ersten beiden Runden, vielleicht dann auch die dritte noch so ein bisschen nutzen kann, ja, um halt wieder so ein bisschen Spielpraxis einfach zu sammeln, das Gefühl zu bekommen. Denn ich hatte ihn jetzt in dieser Woche an der Seite von Serena im Mix gesehen. Und das war ja jetzt genau genommen sein erster richtiger Auftritt gewesen. Und da hat man halt schon extrem gemerkt, dass ihm diese Spielpraxis fehlt, dass ihm auch so ein bisschen das Gefühl fehlt noch. Ich fand, so bei vielen Returns hat man das auch gesehen, die jetzt nicht so ganz sauber und so ganz gut waren, wie wir das kannten, dass da auch mal die ein oder andere Vorhand war, die nicht so hundertprozentig lief, wie es sonst eigentlich von ihm gewohnt sind, wo er dann selber auch manchmal so ein bisschen sich umschaute. Und das war nämlich für mich so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich so dachte, also wenn er jetzt schon in der ersten Runde oder auch in der zweiten Runde jemanden bekommt, der wirklich absolut unangenehm ist, weil der vielleicht auch gerade in einer Topform ist, dann hätte ich schwarz gesehen. So habe ich jetzt zumindest den Gedanken, dass er die Möglichkeit hat, sich so ein bisschen einzuspielen, einzugrooven und dann nachher, wenn denn beispielsweise, wie du sagtest, ein Tommy Paul oder so warten könnten, ja, er dann schon auch wieder eher an sein Leistungsniveau herankommt, weil er einfach schon zwei, drei Matches gemacht hat. Das bleibt natürlich dann abzuwarten. Aber Enrique, wir haben jetzt so ein bisschen gerade schon herausgearbeitet, ne? Also Alexander Zverev und Carlos Alcaraz stehen so ein bisschen sinnbildlich eigentlich für den jetzigen Zustand des Herrentennis, nämlich dass hinter allen irgendwie ein Fragezeichen steht. Das Spannende daran wäre ja auch gewesen, zumindest meine Ansicht, dass wenn jetzt Jannik Sinner angetreten wäre, dass wir das genauso bei ihm auch gehabt hätten. Nun fehlt er natürlich. Dann ist aber die Frage, wer könnte denn aus deiner Sicht da so reinstechen, wenn du mal über den Draw schaust? Wer könnte vielleicht eine Favoritenrolle übernehmen, über den wir vielleicht noch nie auch bei einem Grand Slam unbedingt gesprochen haben?
Also, um nochmal bei Alcaraz, weil wir eben drauf kamen, nur nochmal einzuhaken, weil das fand ich ganz interessant in dem Artikel von The Athletic, die sich halt auch zu dem Draw geäußert haben und ich sag mal ähnlich wie wir auch gesagt haben, dass es gerade auch für die Top-Gesetzten oder die ja doch auf beiden Seiten für die Top-Gesetzten so ein bisschen die Frage ist, wie gehen sie durch? Da fand ich zum Thema Alcaraz noch ganz spannend, weil ich das auch mitgehen würde und auch das, was Tobi gesagt hat, das ist natürlich jetzt sehr plakativ gesagt, aber ich fand dieses Jahr schon, dass die Herren-Draws offener waren und jetzt haben wir natürlich wirklich ein offenes Scheunentor. Es ist halt die Frage, wie geht Alcaraz mit den ersten Runden um? Weil er trifft halt, egal auf wen, auf Leute, die alle, wenn die gut drauf sind, ihm halt auch nicht viel geben. Und das ist so ein bisschen die Frage, reicht da die Zeit? Also du hast ja bei einem Grand Slam als Herr Nummer 5 Sätze. Also reicht da der Modus für ihn, um ihm da genug Gelegenheit geben, sich einzugrooven? Weil das, was Schwelli gesagt hat, fand ich auch. Man merkt halt, dass Alcaraz eingerostet ist, was völlig normal ist. Aber ist halt die Frage, reicht der Grand Slam-Modus, der ihm da ein bisschen entgegenkommt, aus dafür, dass er das irgendwie reinholen kann. Muss man mal schauen. Und ansonsten, wer könnte sich sonst anbieten? Ich weiß es gar nicht. Mich springt da jetzt, stand jetzt tatsächlich noch keiner an, wo ich sagen würde, jo, den nehme ich auf jeden Fall. Aber es wäre mal interessant zu sehen, wie die Personen, die schon gefallen sind, ein Ben Shelton oder ein Arthur Fies vielleicht auch die Situation ausnutzen können, dieses offene Feld vielleicht für sich in die eigene, also auf die eigene Seite zu ziehen und zu sagen, naja, jetzt ist halt wirklich, jetzt kann alles passieren. Und gerade bei den beiden würde ich auch sagen, die sind so Typen, eher so nach dem Motto, wenn sich eine Chance bietet, dann versuche ich die auch zu ergreifen. Weil ansonsten, ich gehe es jetzt wirklich mal durch, ist da einer dabei, der mich anspringen würde, wo ich jetzt sagen würde, jo, der tritt auf jeden Fall in diese Lücke rein, fällt's mir schwer. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen Taylor Fritz sehe oder so, wo du denkst, das ist jetzt für ihn mal die Gelegenheit, zu Hause, Hartplatz, ganz gute Auslosung, was machst du damit? Aber nee, also ich muss sagen, mich springt es nicht an, aber dafür habe ich ja euch. Einer von euch wird sicherlich mit der Idee um die Ecke kommen.
Ja, Schwelli, dann liegt die Herausforderung jetzt bei dir, weil es ist ja in diesem Jahr, dann finde ich auch sehr auffällig, wir zweifeln jetzt an gewissen Namen und da müsste man doch eigentlich denken, naja gut, dann gehe ich die Setzliste mal durch. Auf Platz 3 in der Setzliste ist zum Beispiel ein Felix Auger-Aliassime. Warum denn nicht der?
Zum Beispiel, weil der, soweit ich das mitbekommen hat, in den letzten Wochen gesundheitliche Probleme hatte, beziehungsweise körperliche Probleme hatte, Rückenprobleme hatte und teilweise wohl kaum aufschlagen konnte. Ja, klar, hochgesetzt und solide und so, aber ganz ehrlich, boah, also tue ich mich auch schwer mit den jetzt wirklich als Sieger beim Grand Slam zu sehen. Aber da können wir jetzt auch weitergehen. Also ich finde, es ist halt sehr auffällig, dass es da bei fast allen oder allen, die da in diesem Jahr am Start sind, immer so ein Fragezeichen dahinter gibt, wo es auch gute Gründe gibt, mit denen man argumentieren kann, nee, der wird's aber nicht. Und das macht das Feld halt so offen. Ich bin auch sehr und bei vielen, siehe Alcaraz, weiß man, Djokovic könnte man da auch mit reinnehmen, weiß man es halt auch nicht so genau, in welcher Form die da auflaufen. Bei Alcaraz ist es besonders krass, weil er halt gar nicht vorher gespielt hat. Also dieses Mixed, ja, gut, da hat er echt eingerostet gewirkt, noch ist vielleicht ein Hinweis, aber ich hätte ihn mal gerne vorher mal im richtigen Wettkampf-Einzel gesehen, um da mehr drüber sagen zu können. Ich finde übrigens auch, dass seine erste Runde, weil du das so gesagt hast, da kann er sich einspielen gegen Safiulin, gar nicht so einfach ist, weil der hat in Wimbledon zum Beispiel echt gut gespielt. Der war im Achtelfinale und hat Djokovic einen Satz abgenommen.
Ja,
Und
stimmt.
der hat in Roland Garros sich durch die Quali gespielt und in der ersten Runde gegen Casper Ruud 5 Sätze gespielt. Also der ist eher wieder so auf dem aufsteigenden Ast und also so wie Alcaraz halt ist, wenn er nicht gut ist, dass er dann auch selber viel verdaddelt und in Anführungszeichen falsch macht, bin ich auf dieses Match echt gespannt schon.
Ja, dann gucken wir vielleicht mal ein bisschen intensiver in den Draw. Und Tobi, wenn wir jetzt an einen Topgesetzten irgendwie zweifeln, und das hat ja wirklich Gründe, das haben wir jetzt, glaube ich, breit diskutiert. Warum denn nicht vielleicht mal ein anderer Deutscher außer Alexander Zverev? So ein Jan-Lennart Struff, gegen wen spielt er denn?
Ah, ja, gut, da sagst natürlich was. Also vor allen Dingen, wenn das beinhalten soll, dass du meinst, dass vielleicht Jan-Lennart Struff die US Open gewinnen könnte. So weit würde ich
Absolut.
nicht gehen. Nein, das hat sicherlich mit Ugo Carabelli ein machbares, so rein von der Numerik her, wie ich finde, machbares Erstrundenmatch. Aber gut, dann geht es natürlich weiter hier, wenn man das so durchdekliniert. Francesco Cerundolo immer unangenehm und dann als Auswärtsspiel sozusagen für den Deutschen in New York gegen Taylor Fritz. Da sehe ich dann irgendwie das Ganze schon wieder relativ schnell beendet, auf wen wir aber bisher nur ganz kurz eingegangen sind. Unter ferner liefen, Schwelli hat ihn gerade erwähnt, ist Novak Djokovic. Es wundert mich so ein bisschen. Auf der einen Seite 24-facher Grand-Slam-Sieger, aber wir haben ihn bisher mit keinem oder fast keinem Wort erwähnt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass wir bei Djokovic inzwischen natürlich jemanden oder ein Level erreicht haben, was sich vielleicht ein bisschen unterscheidet so vom Ausklingen der Karriere bei Roger und bei Rafa. Das Djokovic ist halt da, ey, und er ist in Australien und in Wimbledon noch weit gekommen. Arg viel mehr hat er eh nicht gespielt dieses Jahr. Und trotzdem geht eben bei ihm auch der Zahn der Zeit nicht irgendwie spurlos vorüber. In den letzten Wochen verbunden noch mit etwas ja, mysteriösen oder zumindest ja, komisch anmutenden Aussetzern, die auf die Gesundheit zurückzuführen sind, so sagte er zumindest. Also er ist da irgendwie auch unter ferner liefen oder vielleicht nicht ganz unter ferner liefen, aber auf jeden Fall jetzt nicht so diese sichere Wette wie in der Vergangenheit, wenn wir gesagt haben, hey, der ist immer für einen Titel gut. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, bei den Deutschen, Struff sehe ich kritisch, Zverev kann sich da reinspielen, vielleicht wieder in eine Form, aber Daniel Altmaier vielleicht? Nein, Spaß. Also ich sehe bei den Deutschen nach wie vor Alexander Zverev mit den besten Chancen. Die anderen Deutschen haben sicherlich aufgrund ihrer Auslosung ganz ordentliche Chancen, hier die zweite, vielleicht auch eine dritte Runde zu erreichen. Aber mit dem Favoriten, da warte ich jetzt mal noch das Ende unserer Diskussion über die Herren, um dann vielleicht mit einer Überraschung um die Ecke zu kommen.
Ja, also, um das vielleicht nochmal zu ergänzen, Daniel Altmaier spielt gegen Zachary Swoider, USA. Ja, kann er natürlich gewinnen, könnte in der zweiten Runde dann auf Casper Ruud treffen.
Der auch nicht in
Jannik
Form ist.
Hanfmann, der auch nicht in Form ist, und es ist kein Sand, das kommt natürlich auch immer noch hinzu. Also, deswegen hast du schon recht, der könnte natürlich schon so zwei, drei Runden schaffen. Jannik Hanfmann haben wir ja zu Anfang schon festgelegt, spielt in der dritten Runde dann gegen Alexander Zverev, spielt erst so eine gegen Tabilo, dann zweite Runde Popirin oder ein Qualifier. Also es stimmt schon, Tobi, das ist bei den Deutschen so, dass da durchaus zwei, drei Runden drin sind. Struff hast du auch erwähnt gegen Hugo Carabelli. Ja, werden wir abwarten müssen. Es ist klar, dass aus der Quali kein weiterer Deutscher mehr dazukommen wird. Shelly, schauen wir so ein bisschen, aber vielleicht noch mal genauer auf den Draw, weil das klingt ja eigentlich alles nach Tennis-Apokalypse. Also aus unserer Sicht wird keiner dieses Turnier gewinnen. Es wird am Ende keinen Turniersieger geben. Gibt es trotzdem vielleicht dann aber zumindest ein paar Erstrunden-Matches, wo wir sagen können, Mensch, da müssen wir mal drauf schauen.
Ja, warte mal. Die gibt's. Also ich erstmal, ich bin mir relativ sicher, dass es auch einen Sieger geben wird am Ende. Also ich bin da guten Mutes. Es ist halt nur nicht, vor allen Dingen durch den Ausfall von Jannik Sinner, wo wir wahrscheinlich alle gesagt hätten, egal wie lange vorher ausgesetzt und nicht auf Hartplatz gespielt und so, der wird das schon schaffen, wenn er antritt. Das wäre eine Bank gewesen als Tipp. Gibt es keinen so offensichtlichen Favoriten. Aber ja, es gibt gute Erstrunden-Matches. Als allererstes im oberen Viertel von Zverev, weil wir den auch schon angesprochen hatten, dass das eigentlich einer ist, der in Form ist, nämlich Rafael Rodar, eigentlich, ich würde so sogar sagen, der Aufsteiger des Jahres, oder? Wie seht ihr das? Ja, ne? Kann man so sehen.
Kann man so sehen.
Er spielt gegen Kokkinakis in der ersten Runde. Der taucht ja eigentlich gefühlt immer nur bei Grand Slams auf, um dann ein hochspektakuläres Erst- oder Zweitenrunden-Match zu spielen. Also das wäre schon mal sowas, was ich mir auf jeden Fall ansehen würde.
Ja, da würde ich mitgehen, Henrike. Wo wir dann sicherlich auch drauf schauen werden, ist Stan Wawrinka. Denn nach der jetzt doch erhaltenen Wildcard könnte natürlich dieses Erstrundenmatch, das er spielen muss, auch schon sein letztes Grand Slam-Match sein.
Das stimmt, das könnte sein. Die Losfee hat die US Open unverhältnismäßig belohnt, dafür, dass sie Stan Wawrinka die Wildcard erst nicht gegeben haben, hat dafür gesorgt, dass Stan Wawrinka auf Matteo Berrettini trifft. Und wenn man mal die Grand Slam-Geschichte des Jahres 2026 heranziehen will und da an ein gewisses kleines Rasenturnier in London denkt, dann könnte das ein sehr, sehr schönes Match werden. Ähnlich flotter Belag. Zwei gute Aufschläger und Powerspieler. Insofern kriegen wir da sicherlich ein gutes Match geboten. Also ich würde es mir alleine wegen der Nostalgie auch noch mal reinziehen. Das Ganze könnte man auch für Rublev gegen Cilic ranziehen. Ja. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die man sich angucken kann, neben dem, was schon gefallen ist. Aber Wawrinka Berrettini, also da hätte ich schon Bock drauf, glaube ich, ja.
Eine interessante Personalie gibt es auf der Coaching-Seite. Der gute alte Grieche Stefanos Tsitsipas hat sich entschieden, wieder von Patrick Mouratoglou coachen zu lassen. Und wenn das mal keine Sensationsnews ist, vor ein paar Jahren wäre es das gewesen. So ist es ein bisschen mehr als eine Randnotiz, aber wer weiß. Der hat es natürlich in der ersten Runde mit Arthur Fuss relativ dicke getroffen. Vor ein paar Jahren wäre das ein absolutes Kracher-Erstrunden-Match gewesen. Jetzt aufgrund der Weltranglistenposition natürlich unterschiedlich. Aber wie ich finde, auf jeden Fall eines, wo man mal gucken kann und sollte. Nämlich kann Arthur Fuss seine Form, was heißt rüberretten, transportieren ins Hauptfeld der US Open. Ja, und was macht Stefanos Tsitsipas? Das wäre sicherlich auch noch etwas aus meiner Sicht, was zumindest mal interessant ist.
Ja, Darf ich dich da mal was fragen,
klar.
weil oder euch alle eigentlich, weil über das Match bin ich auch gestolpert. Und klar, weil es natürlich gut klingt, Arthur Fies gegen Stefanos Tsitsipas, und Stefanos Tsitsipas ist definitiv keine Laufkundschaft. Aber bei dem habe ich mir auch gedacht, ich hätte nie erwartet, dass der als, wenn ich jetzt noch vor 2, 3 Jahren denke, dass ein Spieler in seiner Leistung so implodieren kann. Ist auch ein bisschen das, was ich bei Novak Djokovic zurzeit habe. Ich finde das einfach so krass, wie das von einer, klar, ich will die beiden jetzt nicht vergleichen, aber wie es von einer hohen Leistung wirklich so richtig steil runtergeht und man so das Gefühl hat, die kriegen irgendwie diesen Zugriff auf das, was sie mal konnten, gar nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist mir gestern, als ich auf das Tor das erste Mal geguckt habe, auch so aufgefallen, dass ich gedacht habe, Tsitsipas ist für mich aus dem Kopf komplett verschwunden als Spieler. Klar, wenn du den im Draw siehst, ja, wesig, aber ansonsten denke ich über diesen Mann nicht nach.
Naja, ich finde, also meine Meinung, was man da wieder sieht, und ich finde, das wird einem deutlich am TV, vom Stream ein bisschen, aber noch viel, viel deutlicher, wenn man live vor Ort bei solchen Turnieren mal ist. Und das ist übrigens fast egal, in Anführungsstrichen, ob das ein 250, 500er oder ein Grand Slam ist. Die Menschen, die dort antreten, die können alle sehr, sehr, sehr gut Tennis spielen. Und natürlich unterscheidet die Top 20 von den Top 100 immer halt noch mal ein kleines bisschen mehr. Aber ich glaube einfach, dass wenn irgendwas in deinem Umfeld oder bei dir selber nicht ideal austariert ist, um diese Leistung für Top 20 zu bringen, wenn irgendwas im Unklaren ist, also dein Knie zwickt, ja, oder du hast Migräne oder Ernährung oder hast Liebeskummer oder was auch immer, wenn das nicht in Balance ist, dann kann es eben auch ganz schnell nach unten gehen. Es gibt sicherlich ein paar Ausnahmespieler in der Tennisgeschichte, die können das über einen gewissen Zeitpunkt noch oder einen Zeitrahmen noch kompensieren. Aber das wäre so meine Theorie oder meine Antwort auf die Frage bei Stefanos Tsitsipas, dass da einfach viel zu lange inzwischen die Dinge nicht im Gleichgewicht sind und sowas sich dann aufgrund auch der Arithmetik der Weltrangliste eben nicht länger als 12 Monate verstecken lässt und dann geht es eben bergab. Das wäre so meine bescheidene Erklärung.
Ich finde die aktuelle Weltrangliste rund um Stefanos Tsitsipas, ich gucke mir hier gerade das Live-Ranking an, da ist er die 53, die illustriert das ganz gut, was du gerade angesprochen hast. Dass also, wenn über einen gewissen Zeitraum irgendetwas und vielleicht auch etwas Kleines nicht stimmt, dass es da, weil halt die Unterschiede relativ gering sind, dass es da sehr schnell nach unten gehen kann. Weil Tsitsipas ist die 53 und die 50 ist Kachanov. Und die 48 ist Dennis Shapovalov. Und die 47 ist Hubert Hurkacz. Und das waren alles mal Top-10-Spieler, wenn ich das richtig sehe. Ja, ne? Und die zeigen zwischendurch auch durchaus noch mal immer ganz gute Leistungen oder ich würde es mal so sagen, Lebenszeichen. Es ist ja nicht so, dass die komplett das Tennis verlernt haben. Sonst wären die noch viel weiter unten. Aber es reicht zumindest in der im momentigen Verfassung, was man da immer in Verfassung mit reinnimmt, nicht für die ganz oberen Plätze mehr.
Ja, eine spannende Theorie. Also ich glaube, das ist so ein Thema, was natürlich sowieso mal viel zu selten beleuchtet wird. Ne? Wie sind die Umstände bei Spielern, weil wir es natürlich auch nicht wissen. Wie ist auch die körperliche Verfassung? Auch da kann sich über die Jahre natürlich was verändert haben, dass da vielleicht auch ja irgendwas beeinträchtigt, was von Spielerseite gar nicht so kommuniziert wird. Bei Stefanos Tsitsipas würde ich aber fast sagen, ist eher sogar die Frage tiefergehender. Also sind da nicht viel größere Probleme hinter, gerade jetzt auch, es wurde ja gerade erwähnt, dass er jetzt schon wieder zum Beispiel auf der Coaching-Position wechselt. Und ist das nicht vielleicht sogar ein Abbild dafür in den letzten so 2, 3 Jahren, Ja, dass es ihm vielleicht auch eventuell viel schlechter geht, als man denkt. Aber das ist genau der Punkt, das wissen wir halt nicht.
Ja, also würde ich dir vollkommen recht geben, ich nenne es jetzt mal Verwerfungen im Team Tsitsipas, ziehen sich jetzt schon über einen längeren Zeitraum und sind natürlich schon größerer Natur. Demzufolge ist oder kann eigentlich seine Weltranglistenposition und seine schwanken Leistungen da auch nicht überraschen. Aber wenn du es eben wiederum, na nicht aber, wenn du es dann wiederum andersrum drehst und siehst, was eben ein konstantes Umfeld oder die richtigen Adjustierungen bewirken können, dann sind halt, wo wir gerade da unten uns in diesem Bereich tummeln der Auslosung, dann hast du eben solche Spieler wie einen Alexander Bublik, insbesondere letzte Saison, der für mich so eben das genaue Beispiel ist, um zu beweisen, dass du an den richtigen Rädchen drehen musst und Stabilität reinbringen musst und dann kannst du zu großen Berufen sein. Ja, Bublik kennen wir alle über Jahre hinweg immer unterhaltsam, aber immer mit dem fehlenden notwendigen Ernst, Fragezeichen, was auch immer das war, und dann an den richtigen Schräubchen gedreht und plötzlich sah er sich in den Top Ten. Und genauso auch in der unteren Hälfte in den letzten Wochen bemerkenswert Brandon Nakashima. Ja, eigentlich so ein Spieler, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, wo jeder immer über die Auslosung guckt und der schwimmt halt irgendwie immer so mit. Ja, aber der hat für sich ein sehr, sehr gute, sag ich mal, Änderungen auch in seinem Trainingsumfeld vorgenommen und bringt seit Wochen sehr konstant gute Leistung. Und ich finde, das sind so zwei Beispiele, die deutlich machen, dass die alle gut Tennis, sehr gut Tennis spielen können, aber dass du eben diese Stabilität über viel, viel mehr Faktoren brauchst als nur deine Vorhand oder nur den Rückhandslice.
Ich finde, auch der heute schon mal erwähnte Stan Wawrinka, der jetzt seine Karriere beendet, ist ein gutes Beispiel für genau das, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Der war über lange Jahre seiner Karriere, so ein solider Top-20-Spieler, dem aber immer nachgesagt wurde, wenn es um Wurst geht, versagt er. Und hat dann an den richtigen Stellschrauben gedreht und ist noch Grand Slam Sieger geworden. Gut, hat das auf Tour-Level auch nicht immer so komplett durchgehalten in der Konstanz oder so, aber da hat sich auf jeden Fall ganz signifikant auch nochmal was geändert und der konnte vorher auch gut Tennis spielen. Also ich würde wirklich sagen, all das ist einfach ein Zeichen dafür, wie eng es gerade im Herrentennis zugeht und wie gut man in allen Bereichen sein muss. Wenn da ein Bereich abfällt irgendwie, dann ist man ganz schnell nicht mehr ganz oben, sondern in Anführungszeichen, wirklich in Anführungszeichen, nur noch Top 100. Weil da kommen ganz, ganz viele ganz tolle Tennisspieler gar nicht hin.
Ja, dann haben wir jetzt über eine halbe Stunde darüber gesprochen, wer die US Open alles nicht gewinnen wird. Also Henrike, kommen wir dann vielleicht jetzt dann doch langsam zur entscheidenden Frage. Ja, aber wer gewinnt sie dann am Ende?
Wir würfeln. Ich wäre dafür, dass wir dann am Ende, weiß ich nicht, setzen wir uns alle auf den Hintergrund und würfeln einfach eine Runde. Machen wir mal so eine One-Point-Challenge. Meine, mit dem Mixed-Event haben sie ja auch schon eine Show draus gemacht. Kann man ja eigentlich auch noch weiterführen. Ja, wer wird's? Oh, du, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Wen nehme ich denn? Also das ist wirklich jetzt so für mich tatsächlich, weiß ich auch nicht, ob länger über das Jaw-Knobeln mich da jetzt irgendwie weiterbringen würde, dass mir da kommt. Tja, weiß ich nicht. Ach komm, ich nehme Zverev. Nehme ich einfach den. Irgendwas. Ich habe mich jetzt für einen Namen entschieden. Der nutzt die Chance wieder, wie bei den French Open, holt seinen zweiten Grand Slam-Titel und dann bastard.
Ja, Tobi, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, das wäre jetzt nämlich auch mein Tipp gewesen, weil man soll im Zweifel ja immer mit dem Top-Gesetzten gehen, sagt man, wenn man keine Idee hat. Ich finde das aber genau aus dem Grund gar nicht so abwegig, weil ich hatte jetzt irgendwie gelesen noch die Woche, dass Boris Becker meint, ja, vielleicht ist bei Sascha jetzt auch der Druck zu groß, weil er die Nummer 1 ist. Und Ich gehe da irgendwie genau umgekehrt dran, weil ich finde, das hat er ja in Wimbledon schon bewiesen, dass er diesen Druck eigentlich gar nicht mehr hat, weil er hat seinen Grand Slam-Sieg in diesem Jahr geholt. Das wollte er schaffen. Und er kann ja viel befreiter aufspielen. Ob er jetzt die Nummer 1 im Turnier ist oder nicht, ist aus meiner Sicht eigentlich für ihn kein Unterschied. Deswegen würde ich auch sagen, Alexander Zverev.
Ja, ich würde euch insofern recht geben, dass das eine gute Chance ist, weil er würde das nie öffentlich sagen. Aber ich tippe mal, Alexander Zverev schaltet so langsam um in diesen Novak Djokovic-Mut. Für mich zählen nur die Grand Slams.
Er will die
Ja.
25
So,
schaffen, genau.
nein, nein, er will auf jeden Fall mal den zweiten schaffen und therefore I give a shit on Cincinnati oder sonst was. Nichtsdestotrotz waren die Leistungen in den letzten Wochen für mich da nicht so ganz überzeugend. Und wie viel Fuß kannst du vom Gas nehmen, ohne zu stolpern? Deswegen einfach, um einen Kontrapunkt zu setzen. Ich glaube, dass er genau darüber stolpern wird und wir deswegen aus der oberen Hälfte einen erst im Halbfinale sehen werden, der sich dann auch im Halbfinale durchsetzen wird, nämlich den Rafael Jodar. Der wird ins Finale einziehen. Während von unten kommt eben kriegen wir ein ganz tolles Semifinale, nämlich Ben Shelton gegen Francis Tiafoe. Da setzt sich Shelton durch und dann gibt es ein Finale, Rafael Jodar gegen Ben Shelton und es wird nicht der US-Amerikaner gewinnen. Ich sage, Rafael Jodar gewinnt die US Open, Klammer auf, nur wenn Alcaraz nicht fit ist.
Ja, Sven, es ist wie früher, Tobi setzt auf Rafa.
Ja, fällt mir auch auf. Da muss ich ja jetzt mal einen Kontrapunkt setzen, wobei ich bin nicht so weit entfernt, weil ich würde dann tatsächlich mal über die gezeigte Form in den Vorbereitungsturnieren gehen und da fällt mir halt auch Ben Shelton auf und Arthur Fies, die zufällig auch noch in einem Viertel gelost sind. Ich würde zwischen den beiden aber Shelton bevorzugen, weil der schon mehr in Slams bewiesen hat, dass er die Form da reintragen kann. Bis zum ganz großen Wurf hat er es auch nie geschafft, aber beim Franzosen ich bin eigentlich großer Fan seines Spiels und seines Spielstils, aber das hat er eigentlich noch nie so richtig in einen Slam reintragen können, also dass es mal Richtung Viertelfinale, Halbfinale und so weiter gereicht hätte. Deswegen sag ich, unten setzt sich Ben Shelton durch und der gewinnt das auch.
Sagen, kommen wir zu den Damen. Denn bei den Damen geht es in der Regel eigentlich alles andere als konservativ zu bei den großen Turnieren. Und Henrike, wenn wir da auf den Vorschau schauen, hast du einen klareren Blick, wie das Ganze aussehen könnte als bei den Männern? Denn da waren wir ja eigentlich komplett planlos.
Nö, geht mir hier genauso. Also für mich geht das munter weiter. Viel möglich, wenig klar. Ich finde nur, dass ich dieses Jahr, oder das ist ja so ein Damending, vielleicht ist man da auch eher dran gewöhnt, überlege ich gerade jetzt so, während ich das hier sage, dass ich da mehr Personen habe, wo ich sagen würde, jo, da traue ich es auch absolut denen zu, dass die sich durchsetzen könnten. Also ich finde, da fallen mir direkt mehr Namen ein, wo ich sagen würde, das geht. Aber das kann natürlich sein, daran liegen, dass man es halt im Damen-Draw gewöhnter ist, dass es offener ist und dass man da dann vielleicht mehr, weiß ich nicht, einfach ein besseres Auge dafür hat, sich auf andere zu fixieren. Ich weiß es nicht, aber ich finde, so unterm Strich ist es hier das Gleiche wie bei den Herren. Und ich finde natürlich auch unterm Strich ist hier interessant, dass wie bei den Herren über den beiden Topgesetzten Arina Sabalenka und Elena Rybakina ähnliche Fragezeichen stehen wie bei den Herren. Also ich finde, sonst hat man ja bei den beiden Topgesetzten immer noch einen, wo man sagen würde, da kippt es mehr hin. Aber finde ich jetzt auch hier bei den Damen schwierig, das mich da festzunageln, wer von den beiden es eher ziehen könnte, wenn man jetzt mal sagt, okay, naja, im Zweifelsfall, wie du eben sagtest, im Zweifelsfalle gehst du mit der Nummer eins, ne?
Ja, über Elena Rybakina war diese Woche sogar auch noch zu lesen, dass ihre Teilnahme wohl echt auch sogar noch ein bisschen mehr auf der Kippe steht. Also da ist wohl die Wahrscheinlichkeit auch noch höher, dass sie dann eventuell sogar noch übers Wochenende rausziehen könnte. Shelly, als du diesen Draw gesehen hast bei den Damen, hast du für dich etwas rauslesen können, was dir die Fragezeichen dahinter vielleicht so ein bisschen nimmt, weil du vielleicht ein Viertel oder auch ein Achtel entdeckt hast, wo du sagst, da hat vielleicht jetzt auch einfach eine Spielerin eine Auslosung erwischt, die nicht so hervorragend ist.
Die nicht so hervorragend ist.
Ja, oder
Also,
hervorragend ist. Da darfst du natürlich auch
also
gerne
ich
umgekehrt.
finde, dass Pegula eine recht gute Auslosung erwischt hat im zweiten Viertel. Ich finde dagegen, dass Rybakina, du hast sowieso die Fragezeichen schon angesprochen, wie gesund sie ist und ob sie überhaupt anträgt. Aber sie hat da Swiatek und Osaka im Viertel drin. Das finde ich schon relativ sehr anspruchsvoll, gerade weil ich die Polin, die jetzt zwar weltranglistentechnisch nicht mehr ganz vorne ist, sondern ich weiß nicht so. Ist, glaube ich, die achte Welt im Moment oder so, wenn ich das richtig sehe. Aber die ist auf jeden Fall in Form und hat im Gegensatz zu einer Menge anderen Spielerinnen, da ist jetzt wieder so dasselbe wie bei den Herren, hat in den Vorbereitungsturnieren gezeigt, dass sie in Form ist. Also das wären so für mich die beiden extremen Viertel, was eher leicht und eher schwer angeht. Bei Sabalenka, der Topgesetzten, ja, habe ich auch Fragezeichen, nicht ganz so groß wie vielleicht beim Alcaraz, weil sie hat ja vorher gespielt, aber da ist halt so eine Entwicklung zu sehen. Sie hat Anfang des Jahres noch super, super dominant gespielt. Also ich weiß gar nicht, sie hat, glaube ich, Anfang des Jahres irgendwann mal über 20 Siege gehabt und nur eine Niederlage. Und danach ist das so ein bisschen gekippt. Und sie hat die Grand Slams nicht mehr erfolgreich gespielt. Und bei den Niederlagen kannst du jetzt auch immer irgendwas finden. Dann war es mal windig und keine Ahnung was. Aber für mich ist das so eine Tendenz. Ich würde sie immer noch als eine Top-Favoritin sehen, aber ich würde sie sehr viel verwundbarer einschätzen, als ich das noch vor 8 Monaten oder so gemacht hätte.
Tobi, wir haben ja zuletzt in Wimbledon so eine Naomi Osaka-Story gehabt, wo wir ja eigentlich dann alle so ein bisschen davor waren, gesagt haben, Mensch, die soll das mal holen. Wenn du jetzt so auf sie guckst, oder da fällt mir dann auch eine Belinda Bencic zum Beispiel ein, die stehen ja sogar im Tor direkt untereinander, würdest du sagen, da hättest du so ein Gefühl, dass vielleicht jetzt gerade diese US Open an der Zeit sind, dass wir vielleicht sogar von der Spielerin nochmal den Grand Slam-Titel sehen, den wir nicht erwartet hätten? Oder wird beispielsweise auch so ein Osaka-Comeback jetzt mitmachen werden in den nächsten 14 Tagen?
Ja, da sprichst du was an. Das sind natürlich, also je nachdem, aber bei mir insbesondere sind es natürlich zwei so Spielerinnen, wo man sagen würde, ach, wäre das nicht schön, so richtige Feel-Good-Stories. Wobei sie sich trotzdem unterscheiden. Bei Naomi Osaka ist einfach seit Jahren sozusagen, jetzt, ja, inzwischen kann man schon sagen, seit Jahren, die Erwartungshaltung, Mensch, da muss aber noch mehr drin sein. Also da sind noch mehr Grand Slam-Titel drin. Sie hat sich dann aus guten Gründen, hat sich diese These erstmal ein bisschen verschoben. Aber die Formkurve und auch die entsprechenden Leistungen und Erfolge gehen ganz klar nach oben. Insofern, wenn da jetzt nicht gerade in diesem Viertel Iga Swiatek, die im Moment wieder in guter Form ist, mit drin sitzen würde, dann würde ich bei so jemandem wie Naomi Osaka sagen, Mensch, da ist hier ein Halbfinale drin und dann ist sowieso alles möglich. Selbiges oder in leicht abgewandelter Form gilt eigentlich für Belinda Bencic, größter Erfolg bisher, Olympiasiegerin und eigentlich seit Jahren eine, wo man sagt, ja, da gehört doch jetzt mal so ein Grand Slam-Titel auf die Erfolgsliste. Vielleicht ein bisschen vergleichbar, ja, nicht ganz so konstant bei Grand Slams, aber ich wollte gerade sagen, vergleichbar wie eine Madison Keys, wo man auch immer sagte, Mensch, da muss es doch irgendwann mal Klick machen. Aber eine Madison Keys hat über die Jahre hinweg immer ein Viertel, auch ein Halbfinale und so nacheinander bei Grand Slams aneinandergereiht und irgendwann war es dann soweit. Beide definitiv, um es abzuschließen in diesem Viertel, definitiv mehr als ernstzunehmende Gegnerinnen für Iga Świątek. Und um es dann rund zu machen, in dem Viertel sitzt dann eben auch jene Madison Keys auch noch mit drin. Also bei aller Form von Iga Świątek, es sind genügend Stolpersteine in diesem Viertel mit drin, um jetzt hier am Ende zu sagen, ja klar, die hat Form, die geht hier durch ins Halbfinale.
Blicken wir mal so ein bisschen genauer noch in den Draw und kommen vielleicht dann auch ja über die Matches, die man sich in der ersten Runde angucken muss, vielleicht ja noch zu der einen oder anderen Mitfavoritin. Und Schwelli, Venus Williams gegen Sophia Kennen. Das können Sie sich anschauen, würde ich sagen.
Ja, das kann man sich anschauen. Ich gehe auch davon aus, dass das auf dem großen Platz stattfinden wird, dass es vielleicht sogar abends stattfinden wird. Ich habe, was Wildcard-Vergaben an Venus Williams angeht, mittlerweile so ein bisschen gemischte Gefühle. Ich kann nicht genau nachvollziehen, warum sie sich das noch antut. Es sind auf jeden Fall zwei große Namen, die da in der ersten Runde aufeinandertreffen.
Aber kurz Frage. Zwischenfrage. Ich meine, ja, du sagst, warum sie es antut. Man könnte auch immer sagen, ey, jeder soll so lange Tennis spielen, wie lustig ist.
Ja, natürlich.
Und trotzdem, Frage so an euch in die Runde. Für mich nimmt so diese Strahlkraft etwas ab. Ja, da steht jetzt ja Venus Williams. Aber wir machen halt dieses Wildcard-Game mit ihr jetzt seit gefühlt 15 Grand Slams so mit. Und jedes Mal ist auch so, haha, guck mal hier, erste Runde Venus Williams. Aber ich finde, es ist, ja, die Farbe blättert von diesem ikonischen Gemälde so ein bisschen ab mit jedem Mal ein bisschen mehr, sodass es für mich einfach so, es ist nicht mehr so der Hingucker, ja. Jetzt kann man sagen, jetzt kriegt sie da Sophia Kennen zugelost und das ist doch von den Namen her und musste doch und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich nimmt das so ein bisschen vom, boah, ist jetzt vielleicht hart ausgedrückt, vom Ruhm weg, aber ich weiß nicht. Ne?
Na, ich finde nicht, dass es vom Ruhm wegnimmt, aber irgendwie, es ist ja jetzt auch nicht mehr so wie bei Serena in Wimbledon. Oh, jetzt hier das Comeback und dann bin ich total interessiert, auf welchem Level sie denn da auftreten wird. Weil ich finde, das weiß ich mittlerweile bei Venus, da ist jetzt auch keine Entwicklung mehr drin irgendwo. Und da ja, stellt sich für mich die Sinnfrage, wobei ich nicht der bin, der das zu entscheiden hat. Das hat wirklich sie zu entscheiden und dann haben letztendlich die Veranstalter zu entscheiden, wie oft sie ihr da noch Wildcards geben werden. Aber du hast recht, das wollte ich damit auch gerade ausdrücken. So ein bisschen ist da so der Wow-Faktor und der Popcorn-Faktor weg, weil das habe ich schon 15 Mal gesehen jetzt.
Ja, genau. Also ich glaube, das muss man trennen voneinander. Ne? Also das Ruhmreiche, das geht natürlich nicht. Aber ich überlege jetzt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt Novak Djokovic zum Beispiel nehmen würden, der ja Grand Slams spielt, weil er immer noch in sich spürt und das ja auch sportlich zeigt, dass er weit kommen kann, dass er um die Titel mitspielen kann. Wenn wir jetzt aber Novak Djokovic sehen würden, der seit, weiß ich nicht, jetzt letzten 5, 6 Grand Slams immer in der ersten Runde rausgegangen ist und vielleicht dann sogar auch relativ chancenlos war, dann würden wir sagen, ach Mensch, der macht sich damit so seine ja, diesen Nimbus des Unbesiegbaren kaputt. Und ich glaube, das ist es natürlich bei ihr, was da so ein bisschen mitgegangen ist. Also, weil wir haben sie ja nun mal als Spielerin in Erinnerung mittlerweile, kann man ja auch sagen, die halt vor allem dafür stand, große Titel zu gewinnen und um diese mitzuspielen. Und jetzt ist sie halt eine Spielerin geworden auf der Tour, die so mitläuft. Und das ist, glaube ich, bei Profis, die ja natürlich so einen herausragenden Status in ihrer Sportart haben, immer sehr, sehr schwierig. Da fällt mir zum Beispiel, auch wenn es jetzt was ganz anderes ist, ein Michael Schumacher ein, wo viele ja nachher kritisiert haben, dass er nochmal in den Mercedes gestiegen ist, da dann aber nicht mehr um die Siege mitgefahren ist, wie man ihn halt so kannte, sondern immer so Fünfter, Sechster, Siebter, Achter meistens geworden ist.
Ja, zusätzlich, sie läuft ja gar nicht richtig noch mit, sondern sie wird ja auch so über die Wildcards am Laufen gehalten, will ich mal sagen. Ich finde, das ist noch so ein zusätzlicher Aspekt, den ich da so ein bisschen in der Vielzahl der Wildcards kritisch sehe, einfach.
Ja, Enrique, hol uns da vielleicht mal ein bisschen raus aus diesem Loch jetzt, denn ich hatte das bewusst angesprochen jetzt mit Popcorn-Match Kenin gegen Venus, weil wahrscheinlich hat Schwelli am Ende recht und es wird gar nicht so ein riesiges Popcorn-Match, wie man sich das bei dem Namen Venus Williams erstmal eigentlich wünscht. Aber wenn man so insgesamt auf den Draw raufschaut, ist es aus meiner Sicht auch so, dass so diese ganz großen Popcorn-Matches jetzt in der ersten Runde dieses Jahr bei den Damen gar nicht so daherkommen? Oder hast du irgendwas entdeckt?
Ja, würde ich mitgehen. Man muss schon tiefer einsteigen oder spezifische Vorlieben haben, um für sich, glaube ich, so.
Fetisch für Vorhandslice oder
was auch immer. Um da für sich die perfekten Matches zu finden. Also das Match, wo ich gesagt habe, würde ich auf jeden Fall mal, wenn es die Zeit zulässt, draufschauen, ist Maja Schwalinska gegen Taylor Townsend. Das könnte ich mir vorstellen, dass das spielerisch einfach interessant ist, weil die beiden nicht den ganz konventionellsten Spielstil haben. Und ich glaube, dass das bei den beiden auch ganz gut passen könnte, dass die sich gegenseitig so ein bisschen hochschaukeln. Das ist ja auch manchmal so eine Frage, dass du einfach gucken musst, wer trifft aufeinander und haben die beiden das Potenzial, sich gegenseitig da irgendwie zu ihrem besten Tennis zu zwingen. Ne? Manchmal ist das auch so, du triffst dann halt auf einen Spieltyp, der dir entweder nicht liegt oder der dir zu sehr liegt und dann ist das singulär betrachtet von den Namen her toll, aber nicht unbedingt in der Kombination. Was stimmungsmäßig natürlich spannend sein könnte, ist jetzt Jelena Ostapenko gegen Tatjana Maria, weil da treffen wirklich zwei Extreme aufeinander. Und am Ende wird so ein bisschen die Frage sein, wie gut ist Tatjana Maria drauf, um Ostapenko mit ihrem Der Slice ist heiß auf den Sack zu gehen.
Sie hat übrigens eine 2-0-Bilanz gegen Ostapenko, allerdings beide Matches auf Rasen.
Ja, gut, das ist, finde ich, dann bei Maria immer noch mal nicht ein ganz fairer Vergleich. Aber da würde es mich einfach mal interessieren, weil es kann jetzt sein, also entweder geht Maria Ostapenko so auf den Sack, dass sie die komplett aus dem Konzept bringt, oder Ostapenko, was wahrscheinlich am Ende wahrscheinlicher ist, wird Maria einfach vom Platz schießen oder irgendwas in der Mitte. Kann man auf jeden Fall mal drauf schauen. Dann hat mich aber da drunter, aber auch erst beim zweiten oder dritten Mal drüber schauen, Potapova gegen Valentova dann doch irgendwie angesprungen, weil die beide, Valentova ist, glaube ich, jetzt so in den 40ern, also nicht vom Alter her, sondern von der Weltrangliste. Und Potapova dieses Jahr einiges an fantastischem Tennis gespielt hat und Valentova so eine junge Spielerin ist, die so langsam ne, so ihren Boden findet. Das hat zumindest das Potenzial, echt spannend werden zu können. Und dann wird es auch schon dünn. Wie gesagt, es sei denn, du hast halt irgendjemanden, den du super findest. ist natürlich auch die Frage, ne, sowas wie zum Beispiel nehme ich so ein Match hier Mira Andreeva gegen Tien. Ne? Tien hat ja dieses Jahr irgendwie auch Fuß gefasst, ne? Und das hat so das Potenzial, aber die Frage ist am Ende, da müssen halt alle mitmachen, dass aus dem Potenzial für dieses Match auch was werden kann. Deswegen schauen wir mal so richtig anspringen. Und ich bin da immer noch so der Typ, der dann eher über das Spiel geht und weniger über die Namen, weil ich sag mal, wenn du jetzt hart auf die Namen gehst, dann nimmst du Kasatkina gegen Badosa, ne? Obwohl das ja rein von den Möglichkeiten auch das Potenzial hat, ein tolles Match
Finde ich
zu
jetzt
werden.
find ich gar nicht so schlecht, weil das halt so ein Stilunterschied ist. Also das
Genau.
könnte tatsächlich vom Match her auch gut werden. Auch
Ja,
wenn es
total.
jetzt von den Weltranglisten so, aber ist ja logisch bei einer ersten Runde halt, die leben halt auch von dem, was sie früher gespielt haben oder vor einiger Zeit gespielt haben. Aber gerade da würde ich sagen, das könnte ansehnlich werden, einfach vom Spielstil.
Genau, aber das ist halt so ein bisschen das Match, was ich meinte, ne? Also, das kann super werden und ich werde da auf jeden Fall, wenn es sich möglich ist, auf jeden Fall mal reinschalten. Also, die beiden haben absolut das Potenzial, sich da hochzuschaukeln und es sind beides ja keine Spielerinnen, wo man irgendwie die dann sowas auch mal laufen lassen, ne? Also, das sind beides definitiv welche, die sich da auch absolut reinhängen werden. Die Frage ist nur, haben beide dann das Potenzial auch dazu, es halt zu sowas Tollem zu machen? Und das meine ich so ein bisschen, ist dieses Jahr oder ist für mich ein bisschen schwieriger, in diesem Draw so ein Match zu finden, wo ich jetzt sage, okay, das wird auf jeden Fall garantiert toll werden. Minus quasi die Frage, haben Sie das Potenzial dazu? Was ich mir aber auf jeden Fall mal angucken werde, wenn es denn zustande kommt, weil es mich einfach aus einer ganz anderen Ecke interessiert, ist das Erstrundenmatch von Elena Rybakina gegen Thea Frodin. Hoffentlich ist das halbwegs richtig ausgesprochen. Weil Thea Frodin hat nämlich Serena Williams in King Richard gespielt. Und ich finde das irgendwie so spannend zu sehen, dass sie jetzt in der echten Tenniswelt auch mal angekommen ist. Und da ich sie noch nie hab richtig, also ihren eigenen Stil abspielen sehen, wird mich das einfach mal interessieren, wie sie so sich über den Platz bewegt. Aber das ist eher so Neugierde als jetzt
Es wäre
Wissen,
super
dass das ein
lustig, wenn sie einfach genau wie Serena Williams spielt.
Ja, weißt du, da frage ich mich wirklich, ne? Wenn du so eine
Ja.
Rolle spielst und dich dann so dem Stil von einer anderen Person anpassen musst, nimmt das dann irgendwann mal so Überhand? Weil ich sage mal so, Serena hat jetzt nicht den schlechtesten Stil gespielt, um gut erfolgreich zu sein. Ne? Kann man ja so unterm Strich sagen, war ganz gut die Karriere.
Ich würde auch sagen, dass große Teile der nachfolgenden Damen-Tennis-Generation sich an ihr oder Maria Sharapova, was den Spielstil angeht, durchaus orientiert haben und man das bei vielen Spielerinnen wiederfindet.
Das stimmt. Ich finde nur, Serena hat natürlich auch nicht den einfachsten Stil zu kopieren, weil du musst halt diese Power auch mitbringen.
Auf
Ne?
ihrem Level sicherlich,
Ja,
ja.
ja. Ja, das ist jetzt aber lange viel Gestammel darum, dass ich es eigentlich auch nicht weiß. Insofern, vielleicht hat ja wer anders bessere Ideen als ich.
Na, Tobi, blicken wir vielleicht dann einfach mal ein bisschen auf die deutschen Teilnehmerinnen, denn das sind ja dann doch einige Namen. Wie würdest du die Chancen der deutschen Spielerinnen so einschätzen? Weil eigentlich wäre es doch mal wieder Zeit für so einen tiefen Lauf einer deutschen Spielerin bei einem Grand Slam.
Sure, ja, nachdem wir dürsten. Ja. Also in der Hoffnung, dass ich jetzt keine irgendwie übersehen habe, sind alle gemarkerten, in dem Fall hier mit grüner Farbe, alle gemarkerten deutschen Spieler in der unteren Hälfte der Damenauslosung zu finden. Gegen wen final Eva Lüsch spielen wird, wissen wir noch nicht, denn sie hat auf der einen Seite das Glück, gegen eine Qualifikantin zu kommen, auf der anderen Seite kann man sagen, egal wer ihr im Moment zugelost wird, für sie gilt einzig und allein das erste Match zu gewinnen. Ja, sorry, wenn das so allgemein platzmäßig rüber kommt, aber die Leistung jetzt in den letzten Wochen waren jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, da haben wir aber jemanden für einen tiefen Run. All dieweil sie dann in der zweiten Runde auf Mira Andreeva treffen würde, sehe ich kritisch. Über Tatjana Maria haben wir schon gesprochen. Das kann lustig werden gegen Ostapenko. Keine guckt empörter als Jelena Ostapenko, wenn auf der anderen Seite des Netzes etwas passiert, was nicht so nach ihrem Geschmack ist. Nichtsdestotrotz, grundsätzlich sehe ich Ostapenko da in der Favoritenrolle. Wenn dem nicht so sein sollte, dann dürfen wir uns sicherlich über ein Erst- und auch vielleicht sogar Zweitrunden Sieg von Tatjana Maria freuen. Da sind durchaus Chancen da. Interessant finde ich dann eben aus deutschsprachiger Sicht das Match zwischen Lili Tagger und Tamara Korpatsch. Tamara Korpatsch sicherlich mit dem Sieg in Hamburg zuletzt hier im Sommer für ein positives Ausrufezeichen gesorgt, so muss es heißen, ja. Und Lili Tagger eben aus österreichischer Sicht die Nachwuchshoffnung. Da darf man gespannt sein, wer auch immer von den beiden gewinnt, ja. Trifft dann, wenn ich das richtig sehe, in der zweiten Runde wahrscheinlich auf Amanda Anisimova. Auch hier schwierig, in eine dritte Runde voranzukommen. Und haben wir noch jemanden vergessen? Ja, Ella Seidel. Fast ganz unten im Draw. Gegen die Ukrainerin Julia Starodubtseva. Ja, also, wenn man nicht gerade eine Qualifikantin erwischt in der ersten Runde, dann gehört das sicherlich noch so zu den Aufgaben, wo man sagt, ja, muss man sich halt durchbeißen, aber ist machbar. Schauen wir mal. Mehr. Also, ich sehe jetzt noch keine deutsche US Open-Siegerin in diesem Jahr.
Ja, bei Ella Seidel kann man ja echt noch ergänzen, finde ich, dass das vielleicht auch ein bisschen davon abhängt, dann, ob sich das Draw für sie nochmal öffnet, wenn natürlich Elena
Ja,
Rybakina rausziehen
total.
sollte, weil das wäre halt eine mögliche dritte Runde, aber du sagst es, dafür muss sie sich dann auch erstmal in der ersten Runde durchbeißen. Zweite Runde wäre Maria Sakkari, die gerade noch mit 32 so als gesetzte Spielerin reingeht, natürlich auch nicht das Tennis spielt, was wir schon mal gesehen haben von ihr, aber sicherlich jetzt auch keine Gegnerin wäre, wo wir sagen würden, ja, Ella haut die jetzt mal heute locker 6-2, 6-2 weg und dann steht sie in Runde 3. Aber wäre natürlich eine Chance, auch wenn wir damit jetzt nicht sagen wollen, wir drücken Elena Rybakina die Daumen, dass sie nicht antritt. Also nein, nein, wir wollen sie schon gerne dabei haben, aber dann, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen träumen, Schwelli, ne? So irgendwie dann so eine vierte Runde. Ella Seidel gegen Naomi Osaka, das wäre doch mal ein Erlebnis.
Ja, muss man aber tief schlafen, um das zu träumen, finde ich. Also für mich muss ich sagen, leider so, ohne die Stimmung jetzt verhageln zu wollen, es muss Ungewöhnliches passieren, wenn eine deutsche Dame die dritte Runde erreicht, auf irgendeiner Ebene. Also spätestens in den zweiten Runden wird es echt schwierig für alle von denen, teilweise auch schon in der ersten Runde. Und in der Überform, die es jetzt irgendwie darüber rechtfertigen würde, dass man da größere Hoffnung hat, sehe ich halt auch keine im Moment. Ich würde es mir anders wünschen, aber das ist meine Einschätzung.
Ja, Enrique, also wir haben es gehört, doch keine deutsche Grand-Slam-Siegerin. Dann kommen wir aber auch da so langsam jetzt nämlich zu dem Tipp. Hast du ein Gefühl, wer das gewinnen könnte? Und vielleicht sogar auch noch, um die Frage ein bisschen zu erweitern, wenn du nicht vielleicht sogar sowieso schon einen anderen Namen hast, gibt es für dich so eine Spielerin, die genau in diese Lücke notfalls stoßen könnte, wenn jetzt zum Beispiel auch eine Arina Sabalenka mal wieder ein bisschen eher ausscheiden sollte?
Och, ich hatte eigentlich jetzt Iga Swiatek auf dem Zettel. Habe ich mich irgendwie spontan für entschieden, dass ich gedacht habe, also
Ach, die
nicht.
Außenseiterin Swiatek, nehmen
Genau,
wir
die
auch.
Außenseiterin Iga Swiatek, die ist
Wir haben übrigens auch null über Coco Gauff gesprochen. Ich will das nur mal so anmerken. Vielleicht, um das mal.
Das stimmt. So die habe ich tatsächlich auch überlegt, aber ich weiß nicht, ich musste mich ja für irgendjemanden entscheiden und ich finde, die beiden sind halt gut drauf gerade, ne? Die haben sich irgendwie auch wieder so in ihren Groove gespielt und beide haben das Ding jetzt auch schon gewonnen. Das könnte natürlich ein nices Halbfinale geben, wenn die aufeinandertreffen sollten. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich habe einfach eine auswählen müssen, aber Coco Gauff ist ein genauso guter Tipp. Aber ich weiß nicht, bei den Damen habe ich irgendwie noch mehr die Überzeugung, dass es einer von den bekannteren Namen wird als bei den Herren. Ja, aber ich musste eine nehmen. Ob das jetzt Sinn hat oder nicht, wahrscheinlich nicht.
Naja.
Also Schwelli, hören wir bei dir raus, es soll Coco Gauff werden und du darfst das jetzt mit einem 10-minütigen Vortrag begründen.
Nee, so meinte ich das gar nicht. Mir ist das nur gerade aufgefallen, dass die noch mit keinem Wort erwähnt wurde, auch durch mich ja nicht, also mea culpa. Aber ich würde, was die Form angeht, auch eher Świątek sagen. Also ich bin mir auch relativ sicher, was die Form angeht, dass Pegula und auch was die Auslösung angeht, dass die weit kommen wird. Damit rechne ich eigentlich. Nur bei der kann ich mir halt so den ganz großen Wurf so gar nicht vorstellen. Also sag ich Świątek.
System mal, das ist doch super. Ich nehme die sozusagen den warnenden Zeigefinger von Schwelli gar nicht übel. Ich habe hier Coco Gauff die ganze Zeit schon stehen, wollte mir natürlich das Beste zum Schluss aufrechterhalten. Nein, der Punkt ist wirklich der. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Erstens mal ist sie auch in Form. Zweitens mal hat sie die gesamte Crowd hinter sich und sie hat es dort schon bewiesen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Arina Sabalenka aus diesem ja, Tief, in das sie sich da so ein bisschen eingebuddelt hat, so schnell nicht rauskommt und eben auch hier jetzt bei den US Open das nicht für ein Finale reichen wird, sondern ich sehe tatsächlich Coco Gauff gegen Jessie Pegula im Finale. Nur bei der lieben Pegula ist es halt so mit diesem Henkelpott. Sie hat immer die Hand mal dran am Henkelpott, nur hochheben wird es am Ende immer eine andere. Leider, man wird es ihr sicherlich mal gönnen, aber ich glaube, in dieser ja, ewigen Hartz, ähnlich übrigens wie bei Madison Keys, wird es auch diesmal nicht reichen. Finale Pegula gegen Gauff und Gauff gewinnt.
Ja, spannend, weil Tobi, ich war da so ein bisschen nämlich auch dran, genau wie du. Ich habe irgendwie keine klare Top-Favoritin und deswegen vielleicht auch, weil wir das häufiger natürlich schon erlebt haben bei den US Open, beziehungsweise gerade bei der Damenkonkurrenz, dass es dann irgendwie eine Amerikanerin macht. Deswegen war ich auch bei Coco Gauff und ja, genau, und Jessica Pegula, aber durchaus noch einen dritten Namen, aber nicht Sloane Stephens, auch nicht Sophia Kennen, sondern auch wenn die jetzt gar nicht in den letzten Wochen natürlich so extrem herausragend gespielt hat, aber das wäre dann halt auch so ein Turnier, wo plötzlich eine Anisimova dann irgendwie wieder im Halbfinale auftaucht.
Absolut.
Und man denkt, ne, wo kommt das jetzt plötzlich her? Aber das wäre halt irgendwie so ein Klassiker. Am Ende wäre ich dann aber auch jetzt von den dreien dann eher bei dem sicheren Tipp, zumindest was die Position angeht und auch in den letzten Jahren, und das wäre dann Coco Gauff.
Ja, und übrigens, Schwelli, nur weil du es kurz reingeworfen hast, die Wildcard für Sloane Stephens ist genauso angegammelt inzwischen wie die für Venus Williams. Das ist so jedes Mal große Namen lassen aufhorchen, aber allein der sportliche Wert und Popcorn-Faktor nimmt doch schon stark ab, muss man sagen. Ja,
ja, wobei ich will das auch gar nicht so jetzt nur auf diese in Anführungszeichen Ex-Stars oder Ex-Top-Spieler und Top-Spielerinnen beschränken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber überhaupt so das zu diskutieren, die Wildcard-Vergabe bei Slams. Ich hätte da auch noch so ein paar anderen Namen, nicht Topstars, sondern aber Leute, die ich wirklich gefühlt immer nur ein-, zweimal pro Jahr die Namen lese,
Nicolas Mahut.
weil sie wieder eine Wildcard für den Heimatslam oder eine Wildcard für einen anderen Slam, wo sich aber die Slam-Verbände die Wildcards hin und her schieben bekommen haben. In diesem Jahr war es bei mir, ich weiß es nicht genau, der Vorname, ist das JJ Wolf? Ja, oder
Ja,
Wolf auch?
JJ Wolf,
Ja,
geiler Spieler.
also ich glaube, ich habe. Ja, geiler Spieler, alles klar, aber siehst du den irgendwann mal auf einem anderen Turnier als direkt im Umfeld der US
Nein,
Open?
das ist halt wie viele amerikanische Autos siehst du hier auf deutschen Straßen? Der operiert in einem
Okay.
anderen Markt. Das ist so, wie wenn du dich hier freust, wenn du mal eine Corvette siehst oder so. Ja? Das ist einfach ein anderer Markt.
Ich meine es jetzt auch, klar sollen da auch Spieler gefördert werden, das ist mir ja klar, aber bei einigen habe ich das, es gibt da, ich könnte jetzt auch irgendwelche australischen Beispiele suchen oder französische oder so, darum geht es gar nicht. Ich habe bei einigen halt das Gefühl, die tauchen wirklich gefühlt über Jahre immer wieder da auf, aber schaffen nicht den Durchbruch. Also ich finde das ein interessantes Thema, wie die Wildcards bei Grand Slams mittlerweile vergeben werden und wie viel Politik da drin ist.
Ich bin eigentlich viel schockierter davon gerade, wie ohne zu zögern gerade Sloane Stephens und Venus Williams in dasselbe Legendenregal gepackt habt. Aber gut, da müsst ihr jetzt mitleben. Die letzte
Es ist mehr,
Frage.
ist also, es ist mehr so die Ausstrahlung, und die Einstellung, das na, Mindset kann ich nicht sagen. Das
Also
wäre
bei
jetzt
dir
gemein
meinst
Venus
du, ne?
Williams
Ja.
gegenüber. Bei Sloane Stephens.
Ja, okay.
Also ich glaube fast, sie packt sich fast ins Legendenregal. Aber das mag jetzt auch nur mein persönlicher Eindruck sein. Ich will dir da nichts unterstellen.
Das werden wir noch mal genauer erforschen. Die letzte Frage, die wir jetzt noch eigentlich offen haben, Schwelli, ist, wenn man die US Open verfolgen will und nicht vor Ort dabei ist, wo kann man sie denn sehen?
Man kann sie so relativ einfach und legal in Deutschland auf zwei Wegen sehen. Man muss aber jeweils dafür bezahlen. Es gibt einmal die Möglichkeit, sie über Sky, und der Streamingdienst ist dann Wow zu sehen. Auf Sky, ja, da ist es ein bisschen kompliziert, weil es da ja diverse Möglichkeiten gibt, das zu empfangen, und da gibt es dann auch diverse unterschiedliche Möglichkeiten, alle Matches zu sehen oder nur eine Auswahl von Matches zu sehen. Da müssten sich Sky-Kunden also ganz genau informieren, was sie da auf ihrem Weg geboten bekommen. Auf Wow sieht man auf jeden Fall alle angebotenen Courts, hat allerdings im Video on Demand nur Highlights und keine kompletten Matches. Also man kann dann nichts außer Nacht noch mal komplett nachschauen. Diese Möglichkeit, also alle Matches live und alle Matches dann auch noch mal im Real Life, bietet Sport Europe TV über einen Turnierpass, der knapp 25 € kostet. Da hat man das so dieses komplette Nerd-Paket und hat alle Spiele auch noch mal in der Wiederholung und kann sich sein US Open-Programm komplett selbst zusammenstellen.
Genau, das sind also die Adressen für euch, wenn ihr die US Open umfangreich verfolgen wollt. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir wünschen euch viel Spaß mit den US Open, dem letzten Grand Slam in diesem Jahr. Das werden sicherlich lange Nächte, auch für dich, Schwelli, der das ja, über die Sandplatzgötter sicherlich auch breit mitbegleiten wird. Wir werden das natürlich auch machen, siehe Tippspiel. Da könnt ihr euch noch anmelden. Schaut dafür gerne mal in die sozialen Netzwerke. Dann wisst ihr auch, wie ihr daran teilnehmen könnt und wie der Modus aussieht. Schreibt uns natürlich auch sonst gerne, wenn ihr Anmerkungen habt. kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse oder, wie gerade schon erwähnt, auch über die sozialen Netzwerke. Dann kann ich mich nur noch bei euch dreien bedanken für diese ausführliche Vorschau hier auf die kommenden 14 Tage in New York. Und wir verbleiben damit, dass wir uns sicherlich dann in der kommenden Woche mal mit so einem kleinen Zwischenbericht wiederhören werden. Wir wünschen euch, wie eben schon gesagt, viel Spaß mit den US Open. In der nächsten Woche dann hören wir uns hier auf diesem Wege wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.